bei unserer Anbetungszeit. Wir haben heute wieder ein Thema, das gar nicht so leicht ist, wichtiges Thema aber. Wir reden nicht nur in der Gemeinde über die Bibelstellen, die uns alle ermutigen und erbauen, sondern auch über die Gefahren, die vorhanden sind, weil Gott das in seinem Wort sagt. Er warnt uns davor. Es wäre natürlich kein guter Vater, würde er seine Kinder nur von alle guten Sachen in der Welt erzählen und nicht davor warnen, welche Gefahren auch vorhanden sind. Und unser himmlischer Vater ist genauso treu. Er gibt uns klare Erklärungen, damit wir wissen, wie wir tatsächlich, wie Paulus hier in Kolosser 2 sagt, wie wir tatsächlich die Fülle des Lebens in Christus genießen können. Welche Räuber gibt es, die uns wirklich von Christus ablenken können oder würden? Welche Räuber gibt es, die uns in eine Richtung führen wollen, dass uns tatsächlich dann letztendlich nicht helfen wird, sondern schwächen wird? Wir haben letzte Woche dieses Bild betrachtet. Und das ist jetzt kein Hacker oder irgendwas, das ist mein Bild, das ich verwendet habe letzte Woche, um einen Diebstahl darzustellen, wie es mir passiert ist, unserer Familie, als ich 16, 17 Jahre alt war, damals, als wir weg waren, zu Hause kamen, alles wurde eigentlich auf den Boden geschmissen, alle Schubladen waren offen, wir haben viele Sachen verloren. Das ist eine Art, wie man beraubt werden kann, Diebstahl, wo du weg bist oder ähnliche Situationen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie du beraubt werden könntest. Nicht nur diese aktive Eingreifen und Stehlen. Es könnte jemanden geben, der sagt, ich möchte dir helfen. Möchte dir was geben, was Gutes geben. Ich möchte, dass du etwas erlebst, dass dein Leben und deine Zukunft sichern wird oder stärken wird. Aber statt dir tatsächlich zu helfen, was daraus entsteht, ist Schaden. Das haben wir in der Vergangenheit, in der Geschichte der Welt, in vielen Bereichen erlebt. In den jüngeren Zeiten, bevor es so viel Information gab, bevor es so viel Bildung auch vorhanden war, gab es Leute, die herumgezogen sind von Dorf zu Dorf und haben irgendwelche Wunderheilmittel verkauft in einer Flasche. Trink du das jetzt jeden Tag und du wirst gesund sofort. Alle deine Probleme sind weg. Was da tatsächlich drinnen war, war natürlich sehr fraglich. Etwas anderes, das sehr, sehr verbreitet war und sehr lange passiert, getan wurde, ist für uns heute eigentlich schlimm. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und zwar der Aderlass. Also was ist das? Ich lese mal vor. Der Aderlass ist die, das kenne ich ja, ist seit der Antike bekannt ist und in den 19. Jahrhundert häufig bei Menschen, bis zum 19. Jahrhundert häufig bei Menschen und Tieren angewandtes Heilverfahren. So, das soll dich gesund machen. Was haben sie getan? Beim Aderlass zu therapeutischen Zwecken werden dem erwachsenen Menschen etwa zwischen 50 bis 1000 Milliliter Blut entnommen. Nur bei wenigen Krankheitsbildern konnte ein Heilungseffekt des Aderlasses nachgewiesen werden. Und wir wissen heute natürlich warum. Dein Problem, wenn du krank bist, ist nicht, dass du zu viel Blut im Körper hast. Es liegt ganz andere Gründe. Gott sei Dank, infolgedessen ist er weitgehend aus dem medizinischen Alltag verschwunden. Stell dir vor, dir geht schlecht, du gehst zum Krankenhaus und der Arzt kommt zu dir und sagt, weißt du, ich habe ein paar Blutegel hier. Ich weiß, was du brauchst. Leg dich hin. Es wird dir gut tun. Du wirst ein Erlebnis haben, das du bis jetzt nie erlebt hast. Und du sagst, ja, aber ich glaube nicht, dass ich das erlebe. Ich will das gar nicht. Heute wissen wir, damals, weißt du, es gab einen ehemaligen amerikanischen Präsident, der durch Aderlass behandelt wurde und daran gestorben ist. Immer wieder wurden solche Heilmethoden angewandt. Jetzt, waren die Ärzte absichtlich böse Menschen, die im Geheimen wussten, dieser Aderlass eigentlich bringt die Leute um. Es nimmt ihr Blut weg und die werden jetzt weniger Blut haben, weniger Kraft haben. Sie werden dadurch geschwächt und das kann zwangsläufig immer wieder, nicht immer, aber könnte leicht zum Tod führen. Sind die jetzt alle so böse Menschen gewesen, die Ärzte, die das gemacht haben? Eindeutig nicht. Sie waren von etwas überzeugt, dass halt die Wahrheit, die Realität nicht entsprach. Eigentlich genau die Gegenwirkung hatte, als was sie gedacht haben, es haben sollte. Sie waren von einer falschen Lehre überzeugt. Das darf man wirklich sagen. Von einer falschen Denkweise, einer falschen Wissenschaft überzeugt. Genauso ist es auch heute in dieser Stelle, die wir heute wieder betrachten. Du und ich können beraubt werden. Manche wollen uns absichtlich berauben. Manche Leute können uns berauben unabsichtlich. Sie sind von etwas überzeugt. Aber Realität ist, das, wovon sie überzeugt ist, schwächt uns, weil es uns von Christus wegbringt. Alles, was uns von Christus wegbringt, ist das, was uns schwächt. Christus ist der Einzige, der uns Kraft geben kann. Die Frage, die wir heute uns stellen wollen, ist die gleiche Frage, die wir uns letzte Woche gestellt haben. Wirst du heute beraubt oder bist du heute zur Fülle gebracht in Christus? Und das Thema, das heute dran ist, letzte Woche drehte es sich um diese gesetzliche, ritualistische Richtung, wo man glaubt, weil man diese Rituale einhält oder weil man diese Regeln einhält, dass man gerade diesem Sabbattag folgt und uns an irgendwelche ritualistische Dinge tut, dass diese Sachen irgendwie dazu beitragen, dass wir Christus näher kommen oder dass wir wirklich gerechter werden und näher zu Gott kommen. Heute dreht sich's um was ganz anderes. Wir schauen den zweiten Räuber an heute sozusagen. Wieder in Kolosser 2. Aber heute Verse 18 bis 19. Und ich glaube, das habe ich auch in verschiedenen Büchern, Kommentare so definiert gesehen. Ich finde, dass, um das kurz zu fassen, es wirklich das richtige Wort Mystizismus ist. Mystizismus beraubt dich deiner Fülle in Christus. Vielleicht sitzt du da und sagst, hä? Was ist das? Ich hoffe, wenn wir fertig sind heute, wenn wir diese Stelle durchgearbeitet haben, dass am Ende ihr erkennt, was Mystizismus ist, was damit verbunden ist und warum es uns Christus beraubt. Warum wir nur Christus brauchen. So lass uns unsere Stelle heute in der Fülle lesen, in gesamte Stelle, Vers 16 bis 23. Aber heute betrachten wir grundsätzlich die Verse 18 und 19. So, Kolosser Kapitel 2, ab Vers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Amen. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist und aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbst gewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiungen des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Wenn wir 3 Vers 1 dazu. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Da bringt er uns wieder zurück zu, in Christus ist die Fülle. Heute betrachten wir die Verse eben 18 und 19. Bevor wir das tun, absolut wichtig, dass wir diesen Zusammenhang wieder hervorrufen, was er uns gerade in Kapitel 2, die Verse 1 bis 15 erzählt hat, weil das unser Grundlage ist. Wir wollen nicht diese 2 Verse einfach getrennt von der Zusammenhang betrachten. Wer ist Jesus Christus? Wir haben das letzte Woche auch gesehen. Wenn du das schon so oft gesehen hast, dass du sagst, du weißt, was kommen wird, dann habe ich mein Ziel erreicht. Okay? So, wir machen das noch einmal durch. Was haben wir gelernt in Vers 6, wo wir diese 3 Namen für Jesus Christus gesehen haben? Wer ist Jesus? Er ist der Christus, der versprochene Messias. Der versprochene Messias aus dem Alten Testament. Gottes Plan geht in Erfüllung. Er ist Jesus. Der Engel sagte, Jesus bedeutet Gott, Yahweh, rettet. Wer ist Jesus? Er ist der Retter. Nur er kann retten. Und er ist der Herr. Wir haben immer wieder gesehen, wie Jesus allmächtiger Gott ist. Er ist der Herr. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Alle Macht ist ihm gegeben. Alle Autorität ist ihm gegeben. Er ist das höchste Autorität über diese Welt. Er sitzt zur rechten Hand Gottes und hat alle Macht bekommen vom Vater. Der Vater sagt, du bekommst alle Autorität, alle Macht über diese Welt. Natürlich, der Vater ist über Jesus, aber Jesus wurde vom Vater diese Verantwortung gegeben. Das heißt, Jesus spielt nicht nur eine Schlüsselrolle, Jesus ist der Schlüssel. Er ist nicht einer von vielen. Es gibt niemand höher als Jesus. Und er ist nicht ein Prophet oder irgendein guter Lehrer oder irgendein netter Mensch, der gute Sachen gesagt hat. Er ist allmächtiger Gott, der Mensch geworden ist. Er ist Gottes Plan für diese Welt. Nur er kann retten. Und was hat dann der Vater durch Jesus getan? Was hat der Gott, der Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus getan? Er, das haben wir in Kapitel 2 gesehen, ab Vers 13. Davor haben wir gesehen, was Jesus getan hat. Er hat uns eben gerettet von unserer Schuld. Er ist voll, wie gesagt, ganz und gar Gott. Jesus ist die einzige Lösung. Und da Jesus für uns gestorben ist, was hat der Vater getan? Er hat die tot waren, das heißt, wir sind tot in unseren Sünden, unfähig, uns selbst zu retten, die hat er, der Vater, mit Christus, mit ihm lebendig gemacht. Glaubst du an Jesus? Nimmst du dieses Geschenk Jesu an, wie in Offenbarung 21 steht? Lebendiges Wasser umsonst. Hast du Durst? Du erkennst, ich bin sündig, ich habe keine Fähigkeit in meiner eigenen Kraft, meine Schuld abzubezahlen vor Gott. Ich bin schuldig vor Gott. Wie wir gelesen haben, es gibt kein Lästerer im Himmel. Wer von uns kann sagen, ich habe nie gelästert? Ich bin schuldig. Jesus umsonst reinigt mich durch das, was er am Kreuz getan hat. Lebendig gemacht. Wie? Er hat uns alle Übertretungen vergeben. Alle. Nicht 95%. Und manche Leute kommen nicht zu Jesus, weil sie sagen, Jesus würde nie so eine schlimme Person wie ich annehmen. Ich bin so schlimm. Wie könnte er mich jemals Vergebung geben? Und die Antwort darauf ist, weil er Gott ist. Ist nicht überrascht. Er wusste ganz genau, seit dem Tag du geboren wurdest, was du tun wirst. Und er ist trotzdem für dich am Kreuz gestorben, weil er dich lieb hat. Das ist Gnade. Er kann nichts anderes als Gnade geben zu diejenigen, die um Vergebung bitten. Warum? Er ist Liebe und Gnade und Güte. Das entspricht seinem Charakter. Sagt niemals, Gott könnte mich niemals annehmen. Weil damit sagst du, Gott ist tatsächlich nicht gut. Und dann lästerst du schon wieder. Jesus sagt selbst, denn so sehr hat der Vater diese Welt geliebt, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das waren die Worte von Jesus selbst, nicht meine Worte. Das ist, wer Gott ist, ein gnädiger, guter Gott, der umsonst lebendiges Wasser in Christus geben möchte und alle Übertretungen vergeben will. Wie hat er das getan? Weil dein Schuldschrift wurde ausgelöscht. Wie und wann wurde es ausgelöscht? Oder was war das genau? Das ist durch die Satzungen, die gegen uns waren, die klare Regeln und Gesetze Gottes, was sein Charakter entspricht. Gott ist heilig. Daher, Heiligkeit ist das Gegenteil von Bosheit und Sünde. Satan ist derjenige, der Sünde in diese Welt hineingebracht hat. Er ist ein Mörder, er ist ein Lügner, er ist einer, der zerstört. So, wir alle, die in dieser Welt leben, wir sind Sünder, wir sind Menschen, die auch gegen die Heiligkeit Gottes verstoßen haben. Diese Satzungen, wir haben das, die Vollkommenheit Gottes nicht geschafft. Wir entsprechen das nicht, Römer 3, Vers 23 sagt uns. Wir alle mangeln an dieser Herrlichkeit, dieser Vollkommenheit, Perfektion Gottes. So, es ist nicht, ich bin schlimmer oder besser als der Nachbar, sondern wie bin ich im Vergleich zu Gott selbst? Bin ich heilig und perfekt, wie er ist? Und jede ehrliche Person wird sagen, nein, bin ich nicht. Und dann kommt der Nächste und ist auch unmöglich. Und genau das ist der Punkt. Es ist unmöglich. Deswegen brauchst du einen Retter. Du kannst das nicht erreichen. Ich kann das nicht erreichen. Aber Jesus hat es geschafft. Er hat es vollendet am Kreuz. Er hat alles, was gegen uns war, diese Schuldschrift, die wegen dieser Satzungen, wegen dieser gerechten Erwartungen Gottes, uns eigentlich verdammen, das wurde weggeschafft, wie indem er sie ans Kreuz heftete. Und wir reden nicht von diesem Titel, das oben war. Wir reden von Jesus, der ans Kreuz geheftet wurde. Er nahm deine Schuld auf sich. Er bezahlte deine Strafe. Jesus nahm deine Stelle ein, damit du leben kannst. Das Geschenk ist für dich parat. Es ist da. Und Jesus sagt, umsonst, nimm es im Glauben an. Und jeder, der dann einfach sagt, ja, so ist es. Ich bin sündig und nur Jesus kann mich retten. Ich vertraue den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Amen. Punkt. Es dreht sich nicht um welche, wie wir letzte Woche gesehen haben, welche ritualistische Praktiken du ausübst. Es dreht sich nicht, dass du gewisse Tage einhältst. Es dreht sich um, wie du mit Jesus Christus umgehst. Ein Geschenk Gottes. Glaubst du an Jesus und an Jesus allein? Oder glaubst du an Jesus plus deine eigene Leistung? Plus deine eigene ritualistische Handlungen? Oder plus deine irgendwelche mystische Erfahrungen? Er entwaffnete die Herrschaften und Gewalten, er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie in ihm, in Christus. Das haben wir in den Versen 9 bis 15 aus Kolosser 2 gesehen. Es bleibt nichts übrig, das erledigt werden muss. Wir dürfen und sollen einfach Christus annehmen. Er hat alles vollbracht. Er ist genug. Und das ist herrlich. Aber dann kommen Räuber und sagen, warte mal, Jesus schon, wichtig, guter Gott, ja, aber du musst dein Teil auch tun. Das ist dann eben letzte Woche, diese ritualistische Gesetzlichkeit. Jesus plus, was wir heute dann betrachten mit Mystizismus, ist nicht, du musst jetzt diese Dinge tun, sondern, weißt du was, ja, glaube an Jesus, aber du musst diese Erfahrungen auch erleben. Du musst eine mystische Verbindung haben. Aber eine mangelnde Verwurzelung in Christus führt uns dazu, dass anderswo nach Kraft und Erlebnisse gesucht wird. Da Jesus in uns nicht wirklich stark, wir nicht stark in ihm gewurzelt sind, dann suchen wir irgendwo anders. Dann, oh, ich muss irgendeine Erfahrung machen oder ich muss irgendein Wunder erleben. Ist die Auferstehung nicht Wunder genug? Brauchen wir da? Ist es nicht schon erledigt? Manche würden sagen, ja, aber weißt du, ich möchte ganz nah an Gott sein. Wir alle, aber wie? Jetzt kommen wir wieder zum Aderlass. Will gesund sein. Okay, aber ist mein Denkweise, meine Richtung etwas, das mich in Christus stärken wird? Oder ist es etwas, das mich sogar von Christus wegführt, damit ich auf ganz andere Dinge fokussiert bin und Christus eigentlich eine Nebenrolle spielt? Weil diese Erfahrungen, diese Offenbarungen, ich suche das, ich will das, ich glaube, ich brauche das. Wobei die ganze Zeit ich Jesus in der Fülle schon habe. Oder gar nicht darüber denke. Oder, sage ich mal, nicht ausreichend. Abgelenkt bin. Unser Fazit heute. Mystizismus ist wie Zuckerwatte oder ein Luftballon. Es schaut gut aus, hat aber keinen substanziellen Inhalt. Muss man eine Spritze bekommen sonntags in der Gemeinde, weil dort wurden irgendwelche Wunder oder irgendwelche Yahoo-Erlebnisse gemacht und dann geht man nach Hause und auf einmal ist ruhig. Und da ist nicht dieser große Erfahrungsfokus da und dann merkt man, okay, wo ist meine Stärke jetzt? Aber gehst du in einer Gemeinde oder hast du Gemeinschaft mit Geschwistern und im Mittelpunkt ist die Wahrheit über Jesus Christus und du wirst gestärkt in Christus, dann gehst du nach Hause und das ist nicht weg. Die Wahrheit bleibt. Die Wahrheit hat Inhalt. Der Geist Gottes wirkt durch die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was uns stärkt und uns ernährt. Erfahrung ist mal so, mal so, mal so, mal so, mal weg. Und dann, was hast du? Und es ist leider Realität, dass immer wieder Menschen in diese mystizistische und Erfahrungs- und Gefühlsorientierung verleitet werden, weil irgendjemand sagt, weißt du, dann erlebst du wirklich Jesus in der Fülle. Wenn du in Zungen geredet hast, dann bist du vom Geist erfüllt. Echt? Wir wollen das heute betrachten, was da eigentlich tatsächlich vorkommt. Verführung lenkt von Christus ab. Vergessen wir das nicht. Ich brauche nichts Zusätzliches zu Jesus Christus. Er ist alles, was ich brauche. Und daher warnt uns Paulus, lass nicht zu. Vers 18. Das ist ein Befehl. Vermeide das. Geh aus dem Weg. Tu das nicht. Lasst nicht zu, was sollen wir nicht zulassen, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Der Kampfpreis ist eben das, was wir in 1. Korinther 3 lesen, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu stehen und unser Leben wird vor dem Richterstuhl Jesu dann auch eben zur Rechenschaft gezogen. Wir als Christen dürfen wunderbar verstehen, dass alle unsere Dummheiten und Sünde und echtes, ja, das, was schlecht ist, das wird in Feuer verpuffen. Du und ich dürfen mit Gottes Gnade wegen Christus Jesus froh sein, dass wir nicht eine Ewigkeit lang uns daran erinnern müssen, was für Unsinn wir in unserem Leben getan haben. Wie wir immer wieder Fehler gemacht haben, immer wieder absichtlich gesündigt haben. Das wird verbrennen, es ist weg. Deswegen kann Gott auch sagen, es wird nie wieder in der Ewigkeit kein Leid geben. Keine Tränen. Stell dir vor, du müsstest eine Ewigkeit lang daran denken, was du alles falsch gemacht hast. Aber überleg dir auch die andere Seite. Was bleibt übrig? Wenn wir Dinge verfolgen, die Christus nicht entsprechen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, wenn wir glauben, etwas zu sein, und Christus ist ganz klein in unserem Bild, was wird mit diesen Sachen passieren vor Christus, vor Gott? Alles weg. Du und ich haben das Vorrecht, ein Leben, das auf Christus aufgebaut ist, zu führen. Das ein Zeugnis ist für diese Welt. Dass sie voll mit den Frucht des Geistes ist. Nicht diese erfahrungsgemäße Dinge. Wenn wir auf die falschen Dinge fokussiert sind, eines Tages stehen wir vor Gott und es ist alles Heu, Stroh, Holz, Zweck. Dein Kampfpreis. Christusähnlichkeit, Christus im ganzen Leben zu verherrlichen, wurde von dir beraubt. Warum? Weil irgendjemand dich irgendwie so geführt hat und gesagt hat, du brauchst mystische Erfahrungen, du brauchst Engeln in deinem Leben oder du brauchst dies und jenes. Christus, ja, wunderbar, aber das brauchst du noch dazu. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht verführen. Wir schauen aus dieser Stelle drei. Vers 18 gibt uns drei Grundsätze, die uns zeigen, das ist falsch, das ist Mystizismus. Es entspricht nicht nur diese mystische Denkrichtung, aber auf jeden Fall passt es dazu. So, was sind diese drei? Wir wollen sie einfach als erstes identifizieren und dann reden wir darüber. Vers 18, eben, dass niemand dich um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. So, diese mystische Denkweise ist etwas, das uns wegbringt von Christus. Man verliert nicht das Heil. Christus ist unsere Rettung, aber man verliert den Kampfpreis, die Belohnung, die der Herr Jesus uns geben möchte, weil wir in seiner Kraft leben. Als erstes, der Wille in scheinbaren Demut, zusätzliche Mächte brauchen zu müssen. Es steht da in Vers 18, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt. Das Wort für gefallen ist wirklich das Wort, das bedeutet Willen. Er will etwas. Es gefällt ihm. Und das verstehen wir. Oder wenn uns etwas sehr gefällt, dann streben wir danach. Vor allem, wenn es etwas Gutes ist. Das merkt man oft in Beziehungen. Ein junger Mann merkt eine junge Frau, alles ist rein, ist in Ordnung, es ist vor Gott richtig. Aber der junge Mann, der diese junge Frau heiraten will, der wird dann, gefällt ihm, er wird dann schauen, dass er sie besser kennenlernt. Glaub nicht, dass er sich da in ein Loch irgendwo verkriecht und sagt, ich hoffe, da wird was. Da wird nichts. Du musst sie kennenlernen. Du musst da aktiv sein. Wenn du etwas willst und es dir gefällt, dann wirst du aktiv. Hier siehst du auch gerade das. Was diese Menschen wollen, ist etwas Zusätzliches zu Christus. Jesus, wunderbar, aber Erfahrungen mit Engeln. Wow. Dass ich vielleicht sogar persönlich mit Engeln Kontakt habe? Wow, Gänsehaut. Aber warum ist Christus kein Gänsehaut? Warum ist das Kreuz und die Auferstehung nicht genug, um Gänsehaut zu geben? Warum brauchen wir irgendwelche mystische Erfahrungen, wie in der Esoterik? Wo es sogar Medien gibt, so Menschen, die channeln, also das heißt, es gibt einen Geist von vor 500 Jahren und der spricht jetzt durch mich, weil er eine Botschaft hat für mich. Das ist alles völlig heidnisch, weg von Gott. Und jetzt auf einmal im christlichen Bereich, Jesus ist nicht genug, du brauchst jetzt irgendwelche mystische Erfahrungen, irgendwelche Verbindungen mit Engeln. Das scheint so demütig. Weißt du, ich saß da und habe gebetet und auf einmal habe ich dieses Erlebnis gehabt. Ich konnte ja nichts dafür. Warte mal. Wie prüfen wir das? Was sagt das Wort? Wozu brauche ich das? Und wenn jemand das tut, merkt ihr, oder? Würdest du in einer Gemeinde sitzen, wo auf einmal jemand aufsteht und sagt, gestern Abend in meiner stille Zeit erschien mir ein Engel. Und der Engel sagte mir, Stan, du sollst morgen dein Haus verkaufen. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich gegen einen Engel sprechen? Wie soll ich diese Person jetzt zurechtweisen und sagen, dein Engel hat nicht recht? Der ist jetzt auf einmal eine Stufe höher als ich. Warum? Weil er behauptet, direkte Kontakt mit Engeln oder was noch schlimmer geht. Und das passiert heute leider sehr, sehr oft in manchen Kreisen. Und es ist nicht vom Herrn. Ich war gestern meine stille Zeit und vertieft im Gebet. Und Jesus ist mir erschienen. Und Jesus hat mir gesagt, Stan, verkauf dein Haus. Das ist nur als Beispiel. Was soll ich jetzt tun? Jesus hat dir gesagt, ich soll mein Haus verkaufen. Und wenn man in so einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft ist, wo solche Dinge als normal dargestellt werden, statt Der Herr wird dich persönlich leiten und lenken. Du und der Herr zusammen werden vom Herrn. Bruder XY wird von mir keine Anweisungen für dein Leben bekommen. Konkret, wenn jemand aufsteht und die Bibel verkündigt, das ist nicht Jesus ist mir erschienen und hat mir gesagt, du machst das und das. Da steht, der Geist Gottes hat im Wort gesagt, schwarz oder weiß, da ist es. Und das gilt für uns alle gleich. Aber das ist eine scheinbare Demut, die sagt, ich habe Kontakt mit Mächten und ihr Armen, ihr habt's nicht. Aber jetzt sage ich euch etwas, das ihr nicht wisst, weil es zwar nicht im Wort Gottes, sehr spezifisch. Und oh, wisst ihr, wie wunderbar es ist, dass Gott heute so konkret und so persönlich wirkt. Wobei das Ganze uns schwächt. Weil natürlich daraus die nächste Frage kommt. Warum kriegt der solche Kontakte mit übernatürlichen Mächten und ich nicht? Vielleicht sollte ich auch danach streben. Vielleicht sollte ich im Gebet ringen. Herr, gib mir auch Offenbarungen. Oder das, was sehr, sehr verbreitet ist heute, solche Sachen wie diese quasi Zungenrede, das eigentlich nicht Zungenrede ist, biblisch gesehen, weil biblisch gesehen die Tatsache ist, dass da, wo die Apostel in Zungen gesprochen haben, haben sie echte Sprachen, die sie nie gelernt haben, gesprochen. Und Menschen haben diese Sprachen gehört und haben sie verstanden. Und zu Pfingsten sogar stand Petrus auf, spricht, und mehrere Leute hören eine einzige Person, aber diese vielen Menschen kommen von ganz anderen Ländern und jeder hört Petrus in seiner eigenen Sprache. Das wäre, wenn ich jetzt heute anfangen würde, auf Deutsch zu reden und einer hört mich auf Rumänisch und der andere hört mich auf Serbisch und der andere hört mich auf irgendeine andere Sprache und ich spreche die ganze Zeit Deutsch. Oder zumindest meine Art Deutsch. Wer macht das heute? Natürlich niemand. Das ist ein Wunder, das aufgehört hat. Aber heute kommen Leute in so eine emotionale Situation hinein, dass sie dann anfangen, irgendwas zu verlautbaren. Und das wird dann dargestellt als Zungenreden. Es gibt sogar, und das finde ich besonders arg biblisch betrachtet, es gibt sogar Kurse, die man besuchen kann, um zu lernen, wie man das tun kann. Das hat alles mit Christus absolut nichts zu tun. Und ich habe es einmal vor einigen Jahren eine Erfahrung gemacht mit einem Ehepaar, und die haben gesagt, du, wir praktizieren Zungenrede, aber nur in unserer privaten stille Zeit. Machen das nicht in einer Gemeinde, es ist nur in privaten stille Zeit und mit unserer Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber die Frage da ist, okay, aber was, wenn eines Tages das nicht mehr passiert? Hast du was verloren? Bist du dann nicht mehr nahe zum Herrn? Warum brauchst du das, wenn du schon Christus hast? Ist Christus nicht genug? Wieso braucht man diese Erfahrungen? Ist es nicht eigentlich, dass diese Dinge uns sogar wegnehmen, wegführen mehr von Christus, als zu Christus hinführen? Weil wir uns auf diese mystische, erfahrungsorientierte Dinge fokussieren oder verlassen, oder meinen, dadurch näher zu Christus zu kommen, obwohl das uns überhaupt nicht näher zu Christus bringt. Wenn du Christus hast, entweder hast du ihn oder du hast ihn nicht. Und lernen, wie man in Christus lebt und sich auf ihn verlässt, hat mit solchen Erfahrungen schlicht und einfach nichts zu tun. Ist davon nicht abhängig. So, das schaut demütig und das schaut wie echte Mächte aus. Aber eigentlich hat das mit Christus gar nichts zu tun, diese Dinge, wie es dasteht. Damals war es eben Verehrung von Engeln. Und wir haben hier eine interessante Sache hier, das für uns schwierig ist. Was genau war das, diese Verehrung von Engeln? Und ich glaube, so wie es oft in der Schrift steht, der Herr hat das kurz und bündig gelassen, weil es sich gar nicht darum dreht, genau was es war. Manche wollen dann in der Kirchengeschichte hineinschauen, wollen sagen, dass damals, wie es in den manche alten Schriften steht, dass in Kolosse Michael, der Erzengel, wurde angebetet, dass es darum geht. Aber, liebe Schwester, steht das hier drin? Nein, ist nicht drin. Das ist dann eine Annahme, dass das die Sache sein könnte. Andere betrachten das und sagen, ja, es waren die Judaisten und damals war gang und gäbe, dass die Judaisten haben auch gesagt, du und ich, wir sollen so anbeten wie die Engel. Und die Engel tun nur anbeten. Also, die tun sonst nichts. Sie dienen nur. Vollzeitig. Aber dann heißt es, du und ich müssten unsere gesamte Zeit in Anbetung verbringen. Und das macht uns irgendwie geistiger. Obwohl, eigentlich sagt die Schrift, du sollst dein Lebensgeld verdienen. Du sollst ein stilles Leben führen. Du sollst für deine Familie sorgen. Du sollst nicht 24 Stunden am Tag nur anbeten. Wie du das tust, ist Teil deiner Anbetung. Du siehst, ist auch nicht richtig. Oder dann, vielleicht ist es auch diejenigen, die tatsächlich in eine heidnische Richtung waren, dass sie Engeln als zusätzliche Mächte betrachtet haben und sie angebetet haben. Eigentlich, der Punkt hier ist nicht genau, was haben sie damals getan, sondern was ist der Grundaussage hier? Irgendwas brauchst du zusätzlich zu Jesus in einem geistlichen Bereich. Und das kann viele, viele Facetten sein. Du brauchst keine zusätzliche Offenbarungen, du brauchst keine zusätzliche Begegnungen, du brauchst keine zusätzliche Erfahrungen, wenn du Christus hast. Wenn du Christus hast, hast du die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist alles. So lerne zunehmend mehr und mehr, wer er ist und was du in ihm bekommen hast. Und je mehr Christus in dir Gestalt nimmt, je mehr du in ihm gewurzelt und aufgebaut bist, desto mehr brauchst du alle diese äußerlichen Dinge gar nicht und bist innerlich gestärkt. Die Selbstdarstellung dieser Diener Gottes war etwas, das, ja, eine Elite Gottes sozusagen aufgestellt hat. Das steht da in Vers 18. Die haben diese Sachen gar nicht gesehen. Also sie behaupten Dinge, die gar nicht so stimmen. Wobei es ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Aufgeblasen. Wir haben dieses Wort auch in 1. Korintherbrief gesehen, in Kapitel 8 in letzter Zeit. Eine aufgeblasene. Also sie sind aufgeblasen. Sie sind glauben etwas von sich selbst zu sein. Aber innerlich ist es nur Luft, wie ein Luftballon. Oder wie Zuckerwatte. Weißt du, das schaut so groß aus und so lecker aus. Und dann beißt du rein und es verschmilzt und es ist weg. Eigentlich ist das gar nichts. Es ist nichts da. Es ist so wie diese kleinen Fische, die aufblähen, wenn es Gefahr gibt. Ja, diese wunderbaren Kugelfische. Diese genial, wie Gott die geschaffen hat. Eigentlich sind sie relativ klein. Und dann ist irgendeine Gefahr vorhanden. Und was tun sie? Eigentlich, sie saugen Wasser ein. Und dann füllen sie irgendwelche Nebenhöhlen in ihrem Körper. Und bumm, schauen wie ein Fußball aus. Mit Stacheln. Zweimal so groß, aber drin ist nur Wasser. Warum bläht man sich auf? Ich glaube auch deswegen, weil man selbst nicht in Sicherheit lebt. Man sucht irgendetwas, das Bestätigung gibt, das mir zeigt, ja, ich bin schon bei Christus. Okay, jetzt habe ich diese, ja, ich bin bei Jesus. Warte mal, schau Christus an, schau seine Verheißungen an. Du bist nicht in Gefahr, du musst nichts beweisen. Du musst dich nicht aufblähen und sagen, weißt du, ich habe eine Ebene im christlichen Leben erreicht, die viele nicht erreicht haben. Ich bin besser. Wir sind alle gleich in Christus. Es gibt keine Besseren, keine Schlechteren. Verschiedene Gaben, verschiedene Reife. Das ist aber ganz normal. Wie Kinder und Erwachsenen. Du wirst niemals ein Kind anschauen und sagen, du bist jetzt nur 7 Jahre alt und du kannst nicht so viel wie der 30 Jahre alte Mann. Du bist schlecht. Das ist normal. Wachstum. So, was du siehst bei Mystizismus. Der Vater hat uns in Christus wirklich die Fülle gegeben. Er ist genauso Gott wie der Vater, wie der Heilige Geist. Der Sohn ist Gott. Er ist alles, was du brauchst. Wenn du ihn hast, hast du alles. Und er ist hoch erhöht. Das haben wir in der Stelle davor gesehen. Er hat alle diese geistlichen Mächte entwaffnet, zur Schau gestellt. Er hat sie eigentlich besiegt. Jesus Christus, er sitzt am Thron. Niemand ist höher als Jesus. Mystizismus sagt uns dann eben, du brauchst einen Orden. Es gibt gewisse Leute, die besondere Gaben verliehen bekommen haben. Die sind wichtiger. Und du suchst die Fülle in der Erfahrung, nicht in Christus. Sondern, welche Gaben hast du bekommen? Du bist wichtig. Nein. Was hast du bekommen, dass dir nicht gegeben wurde, wenn es biblisch ist? Der, der vorne steht und lehrt, ist nicht wichtiger. Eigentlich trägt er mehr Verantwortung, hat eine größere Rechenschaft, dass er ablegt. Ist nicht besser. Du schaust hier einen Mann an, der ein Sünder ist, der Gnade braucht, jeden Tag. Ich bin nicht besser. Das ist auch der Grund, warum in solche, wie wir letzte Woche gesehen haben, diese ritualistische Denkrichtung und diese kirchliche Denkrichtung, da werden Menschen aufgestellt. Oh, der Heilige Vater. Hä? Wirklich? Haben wir jetzt und nicht gemerkt, dass diese Heilige, unter Anführungszeichen, Menschen genauso Sünder sind wie alle anderen? Und was passiert dann, wenn diese heiligen, geistlichen, sozusagen, Menschen in Sünde verfallen? Vielleicht ist es sexuelle Sünde. Was soll die Kirche dann machen? Offen zugeben? Na, sie sind in ihr System gefangen. Sie müssen das dann irgendwie schauen. Okay, wie gehen wir damit? Eigentlich sollten sie heilig sein, aber sind sie nicht. Haben sie jetzt gerade diese absolut schreckliche Dinge getan. Was sollen wir jetzt machen? Zugeben? Dann müssen wir zugeben, dass wir nicht so gut sind, wie wir meinen, gut zu sein. Das geht alles darauf zurück, dass Christus nicht im Mittelpunkt steht. Punkt. Christus ist unsere Hoffnung. Es gibt keine heiligen, besonderen Menschen. Es gibt nur Sünder, die von Christus errettet sind. So, du brauchst keinen Orden der Erfahrung. Ich habe eine größere Erfahrung. Und das soll eigentlich so ein Käppi sein. Statt einer Krone trägt Jesus einen Hut wie alle anderen sozusagen. Er ist nicht wirklich die höchste Autorität, sondern, ja, er ist relativ. Du brauchst Jesus und diese Erfahrungen. Wenn du das nicht hast, du bist Christ zweiter Klasse. Wie viele Menschen, die in irgendeine mystische Glaubensrichtung, die sich christlich nennt, wo gelehrt wurde, wenn du genug Glauben hast, dann wirst du nicht krank sein. Und sie glauben und glauben und glauben, beten und beten und suchen Heilung und sie kriegen die Heilung nicht. Und dann verzweifelt fangen sie an, Christus selbst anzuzweifeln. Das ist alles falsch. Weil ich habe voller Glaube, aber Heilung habe ich nicht bekommen. Ich suche diese Erfahrungen, ich kriege das nicht. Das muss alles falsch sein. Wie viele Menschen in ritualistischer Gesetzlichkeit schauen das an und sie merken, hier wird dieser Standard so hochgehalten, aber die selbst, die das tun, halten es nicht ein. Was für Heuchler sind da vorhanden? Zu Recht. Und sie denken deswegen, daher ist das Ganze alles falsch. Jesus ist niemand. Das Problem ist, Jesus ist gar nicht im Bild. Jesus wurde verfälscht. Und nur weil es viele Verfälschungen gibt, heißt es schon lange nicht, dass es keinen echten Jesus gibt. Lies die Bibel. Lies Kolosser. Du wirst hier merken, was für einen Jesus es wirklich gibt. Er ist der höchste Autorität. Man kann ihn nicht relativieren. Er ist der Herr. Das wird dann auch im nächsten angesprochen. Aber bevor wir das betrachten, wahre Anbetung, hier wird von Anbetung von Engeln gesprochen, aber wahre Anbetung führt zu wahrer Demut. Ich bin eigentlich ein Sünder, der Gnade braucht. Und Jesus ist alles. Das ist wahre Anbetung. Ich suche keine Erfahrungen, ich suche keine zusätzliche Gaben, ich suche keine zusätzliche Offenbarungen. Ich habe Jesus. Was bräuchte ich sonst? Ich habe sein Wort. 2. Petrus 1, Vers 3. Es ist vollständig. Er hat mir alles schon gegeben, was ich brauche für ein Leben in der Gottseligkeit. Alles habe ich schon. Ich darf nur Christus zunehmend mehr und mehr kennenlernen. Ich brauche keinen zusätzlichen Mittler oder Erfahrung. 1. Timotheus 2,5 sagt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Ich brauche nur Jesus. Ich brauche nicht irgendwelche äußerliche Krafterscheinungen, weil 2. Timotheus 3, Vers 5 sagt mir, dass es Menschen in dieser Welt gibt, die einen äußerlichen Schein von Gottesfurcht haben, aber deren Kraft verleugnen sie. Und ich soll mich von solchen abwenden. Und ich brauche schon gar nicht irgendwelche Offenbarungen oder irgendwelche Verbindungen mit Engeln, weil 1. Timotheus 4, Vers 1 warnt davor, dass in den letzten späteren Zeiten etliche von Glauben abfallen werden und sich ihre führenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und wenn du heute in manche dieser mystische Glaubensrichtung dabei bist und du siehst, was sie nennen, geschlagen im Geist, wo Menschen dann tatsächlich mit der Hand geschlagen werden am Kopf, fallen rückwärts um und legen am Boden und zittern und wie sie einen Anfall hätten. Wenn du diese Dinge betrachtest, was die behaupten vom Heiligen Geist angeblich stammen soll, und dann schaust du bei irgendwelche Völkerstämme im Urwald, wo sie dann Ahnenanbetung tun und verschiedene okkultistische Dinge vornehmen. Und du vergleichst diese zwei Videos und du sagst, das ist das Gleiche. Da ist der Heilige Geist gar nicht dabei. Weil die Frucht des Geistes, eines davon ist Selbstbeherrschung. Wo keine Selbstbeherrschung vorhanden ist, ist der Geist Gottes auch nicht vorhanden. So einfach geht das, liebe Geschwister. Lasst euch nicht berauben. Lasst euch nicht diesen Kampfpreis von euch wegnehmen, indem ihr glaubt, ihr bräuchtet solche Erfahrungen. Das ist nicht vom Herrn. Jetzt nehmen wir was anderes aber. Überlegt ihr den nächsten Punkt. Vers 19. Die haben eine fleischliche Gesinnung, die sind aufgeblasen, sie glauben selbst etwas zu sein. Was tun sie aber nicht? Was ist hier das Problem? Und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wer ist der Haupt? Die Bibel macht das ganz klar. Immer wieder, Jesus wird als Haupt und die Gemeinde als Leib dargestellt. Das sehen wir in Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und auch eben Kolosser 1, wo Jesus als Haupt dargestellt wird. Haupt, der, das geht nicht. Du kannst deine zwei Arme und Beine abschneiden und dich wird's noch geben. Du würdest natürlich da erhebliche Schwierigkeiten haben. Ich empfehle das nicht. Keine gute Idee. Aber schneidest du deinen Kopf ab, bist du tot. Wir brauchen unseren Haupt. Als Christen, wir brauchen mit Christus eng verbunden sein. Genau wie unser Kopf mit unserem Leib richtig gesund verbunden sein muss. Und wie kann man ein Leib, ein Körper stärken? Auch das geht über unseren Kopf, nicht über unserem Gehirn, aber es fängt im Kopf an. Wie wird ein Kind stärker und wie wird dieses Mädchen eines Tages zu einem vollmündigen, starke Frau, indem sie zu Hause sitzt und irgendwelche Erfahrungen sucht? Indem sie nur mit Mama und Papa redet? Was muss sie tun? Sie muss sich ernähren. Sie muss gewisse Fähigkeiten lernen. Die Ernährung, gesunde Ernährung und die Übung im Leben führt dazu, dass sie eines Tages stark und gesund ist. Es sei denn, dass irgendeine Krankheit dazwischen kommt. Aber was, wenn Mama und Papa sagen, nein, nein, liebe Liesel, was du brauchst, du bist Du sollst heute schon 1,60 Meter sein. Hier sind ein paar Holzschuhe. Da drauf hast du 80 Zentimeter, keine Ahnung, wie hoch. Aber trag die herum, weil dann bist du sofort groß. Belastung. Wird das helfen, dass das Kind schneller erwachsen wird? Wird es dann nicht mehr zu Schwierigkeiten führen? Dass das Kind glaubt, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein oder nicht schnell genug zu wachsen? Gesundheit oder Heranwachsen, auch unser Körper kann nur wachsen, wenn es langsam, Schritt für Schritt, gute Nahrung zu sich nimmt und stärker wird. Ein Tag nach dem anderen, aber die ganze Zeit verbunden mit Christus, weil er unsere Hoffnung ist, er unsere Gerechtigkeit ist, er unsere Errettung ist. Du suchst nicht neue Erfahrungen, du suchst Wachstum. Es wird eindeutig genauso in Epheser 4 dargestellt. Bitte Epheser 4, Kapitel 4 und dann Vers 11 aufschlagen. Und damit schließen wir heute ab. Du brauchst keine Erfahrungen und arrogante Behauptungen. Was du brauchst, ist in Christus gewurzelt und aufgebaut zu sein. Dass Christus in deinem Leben wirklich zunimmt. Epheser 4, Vers 11 sagt, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. So Gott gibt diese Gaben, wozu? Damit diese Leute dastehen und sagen, ich bin so gut und so groß und so was auch immer? Nein. Die sind Sünder, die genauso durch die Gnade Gottes errettet sind. Sie haben eine Aufgabe. Wozu? Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung, was? Die Erbauung des Leibes des Christus, nicht sich selbst. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis von was? Engeln, zusätzliche Offenbarungen? Nein, Erkenntnisse des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des, was? Christus. Dass Christus in mir Vollgestalt nimmt. Damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Da steht einer auf und sagt, das brauchst du. Wenn du Jesus kennst und ihm gewurzelt bist, dann sagst du, wieso brauche ich das? Ich habe Christus. Ich habe schon Vollkommenheit. Dann steht einer an, oh, das musst du machen. Das ist neu. Wir haben es neu entdeckt. Es gibt nichts Neues in Christus. Entschuldigung, das gibt's Neues unter der Sonne. Ich habe Jesus, ich brauche nichts. Ich bin vollkommen in Christus. Bin da nicht hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen. Die Bibel sagt es direkt. Durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Es gibt heute Fernsehprediger. In der Vergangenheit gab es Fernsehprediger. Millionen von Menschen schauen zu, schicken ihr Geld hin, wie bis zum geht nicht mehr, erwarten sich ein Wunder. Und was passiert? Der Fernsehprediger wird reich. Das ist, was passiert. Und dann behauptet, es ist der Segen Gottes. Uff, das überlegt ihr, was für eine Last, was für eine Verantwortung, was für ein Gericht auf solche Irrlehre wartet. Pass auf, dass solche Menschen dich nicht mitreißen. Die sind schlau, sie wissen, wie sie auf Gefühle spielen können. Sie wissen, wie sie Menschen mitreißen können. Aber es ist ein Irrtum und sie verführen. Und Vers 15 sagt, Vers 14, sei nicht unmündig, sondern, Vers 15, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm, zu Christus, zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Liebe Geschwister, die Bibel spricht mit einer eindeutigen Sprache. Jesus brauchen wir. Nicht Erfahrung, nicht zusätzliche Offenbarungen, nicht Mystizismus, kein Kontakt mit Engeln oder sonst irgendwelche Wesen oder Offenbarungen. Wir brauchen Jesus und er hat sich wunderbar in seinem Wort klar und deutlich und ausreichend vollständig offenbart. So kenne ihn mehr, liebe ihn mehr, weil alles, was zusätzlich ist, ist eine Belastung. Es ist einfach eine Belastung. Wenn du schon alles hast, was du brauchst, und dann kommt irgendeiner und lastet noch mehr auf dich. Nein, das ist nicht genug. Du brauchst das und das und das und das. Jetzt bist du überbelastet. Du bist schon vollkommen in Christus und jetzt sagt irgendjemand, das ist nicht genug. Dann trägst du eine Belastung mit dir herum. Werf diese Belastungen ab, sagt uns Hebräer 12. Wir brauchen das nicht. Schau auf Christus. Und du wirst dann in Christus tatsächliche Freude. Und du wirst in Christus, wenn es Zeit kommt, nicht so sein wie die Menschen, die auf Werke, Traditionen, Mystizismus, Gesetzlichkeit oder irgendwas anderes vertrauen. Dann kommt der Wind, wenn die das tun und wie gesagt, bumm, fällt um. Ich habe die Heilung nicht gekriegt, die ich bekommen soll. Ich habe die Offenbarung nicht gehabt, die ich bekommen soll, die behauptet, ich haben soll und so weiter. Was ist mit mir falsch? Das Problem ist die Lehre, was Leute sagen. Schau auf Christus. Weil wenn du auf Christus schaust, wirst du nicht betrogen. Menschengedanken sind leerer Betrug. Aber in Christus wirst du zur Fülle gebracht. Er ist genug. Und wenn du sagst, Stan, ich verstehe das nicht, wie funktioniert das? Dann mach dich auf, suche keine zusätzliche Erfahrungen, Offenbarungen, all diese mystische Dinge oder irgendwelche Regeln einzuhalten, sondern mach dich auf und schau Christus an. Wer ist er? Was hat er für dich getan? Wo ist er jetzt? Was hat er versprochen? Worauf kann ich mich verlassen in Jesus Christus? Und denk nicht, oh, ich bin hier in einer netten Gemeinde und deswegen ist alles in Ordnung. Nein, nichts in Ordnung, wenn du Jesus nicht kennst. Aber wenn du Jesus kennst, er hat alles vollbracht. Es dreht sich nicht um welche Gemeinde du gehst, es dreht sich um mit wem du verbunden bist. Ist er, bist du Teil des Leibes, wo er Haupt ist? Er ist alles. Von ihm aus geht die Kraft. Von ihm aus kannst du stark sein. Es steht da, dass sie nicht festhalten am Haupt. Und was dann passiert, ist es wie Markus 7, Vers 3 sagt. Die Pharisäer haben an etwas festgehalten. Ganz fest. Die Pharisäer und alle Juden, sie essen nicht, sagt uns Markus 7, Vers 3. Wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten festhalten. Woran hältst du fest? Irgendwelche Taten, irgendwelche mystische Dinge? Oder wie die Gemeinde in Pergamus, in Offenbarung 2, Vers 13. Da steht Folgendes, der Herr Jesus spricht mit diesen Geschwistern. Und er sagt, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst. Und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde. Da, wo der Satan wohnt. Wenn man an Christus und an seinem Namen festhält, dann kann sogar Verfolgung vorkommen. Da kann sogar, können Geschwister in der Gemeinde sogar wegen Christus sterben. Und niemand steht da und sagt, ja, aber ich dachte, dass wenn man Glauben hat, dann ist man gesund, reich und immer alles ist in Ordnung. Aber der ist tot. Und er war treu. Weißt du, ich glaube, viele dieser Dinge entstehen, weil wir als Gemeinde keine Verfolgung erleben in der westlichen Welt. Es gibt Orte in dieser Welt, wo es starke Verfolgung gibt. Ich wünsche mir keine Verfolgung. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde mal eine Bereinigung erleben. Worum dreht sich das Ganze? Wozu sind wir überhaupt da? Und wenn du unter Verfolgung stehst, dann ist nur der Name Jesu das, was errettet, das, was stärkt, das, was Bedeutung gibt. Alles andere wird weggenommen. Und dann merkst du, niemand kann mir aber Jesus wegnehmen. Niemand. Und mehr brauche ich nicht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kennst du ihn? Wirst du heute beraubt? Schaust du auf irgendwas anderes, um sicher zu sein? Um zu meinen, du bist geistlich? Oder bist du heute zur Fülle gebracht in Christus? Ich kann die Frage für dich persönlich nicht beantworten. Nur du kannst die Frage beantworten vor Jesus. Und die Antwort ist nicht schwer. Wie wir in der Offenbarung gelesen haben, es ist lebendiges Wasser, das umsonst da geboten wird. Und was tust du, um lebendiges Wasser zu dir zu nehmen? Mach deinen Mund auf und trink es. Glaub daran. Nimm's zu dir. Das nehme ich für mich. Ich schluck das. Und dann, das ist Glaube. Ich brauche das und ich schluck das. Liebe Geschwister, alle, die auch in der Live-Übertragung mithören, mögen wir nicht nur viel von Jesus reden, sondern ihn wirklich persönlich kennen und genießen. Die Fülle, die er gibt. Er ist genug. Amen. Vater, wir danken dir für diese Worte, die uns warnen. Herr, wir haben in Christus alles, was wir brauchen. Er ist unser Herr, unser Retter. Er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter des Universums. Er ist der Grund, warum wir überhaupt existieren dürfen und können. Alles, alles verdanken wir unserem Herrn Jesus. Eines Tages wird er auch zurückkommen. Er lebt heute. Er sitzt zu deinem Rechten, Vater, wie du uns in deinem Wort mitgeteilt hast. Und dein Plan für diese Welt wurde in keiner Weise jetzt entgleist, sondern alles verfolgt die Ziele, die du hast. Auch wenn Menschen gemein und sündig handeln, du bist so mächtig und so groß, dass du diese Dinge sogar zum Guten lenken kannst und verwenden kannst. Und Herr, wir wollen einfach loben und danken, dass wir in Christus Jesus zur Fülle gebracht werden, vollständig, vollendet sein dürfen. In Christus, er hat es vollbracht. Und alles, was wir zurückgeben, ist nicht, um irgendwie etwas zu verdienen oder besser dazustehen, sondern einfach, um unsere Liebe und Dankbarkeit auszudrücken. Und das ist Freiheit. Wir danken dir, Herr, dafür. Wir danken dir für diese Zeit heute. Bitte lass es in unserem Herzen tief eindringen, dass Jesus nicht nur eine Nebensache ist für uns, sondern Hauptsache. Dass er unser ganzes Leben prägt und unsere ganze Freude ist und unsere sicherste Sicherheit ist, weil er genau das ist, wer er ist und tut, was er versprochen hat. Wir danken und wir beten im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ihm zu Ehre.